Heute geht es nämlich auch tatsächlich mal nur um dich. Wir reden nämlich über deine ganz persönliche Longevity-Routine.
Ich habe meinen Oura-Ring, den werde ich aber wahrscheinlich bald mal wegwerfen, weil ich den eigentlich nicht mehr brauche. Ich habe meinen Whoop, weil der Whoop aus meiner Sicht einfach eine deutlich bessere App bietet.
Die Grundphilosophie, da nehmen wir uns ja jetzt, denke ich mal, nicht viel, das Messen, Machen, Messen, Machen.
Ich bin morgens immer total verklatscht. Ich denke immer an alle möglichen Dinge, die ich an dem Tag machen will. Und deswegen muss alles einfach wie so eine Maschine in sich greifen. Und sonst bin ich extrem verwirrt.
Und was natürlich in der Früh dann nicht fehlen darf, sind Supplements.
Genau. Was sind meine Top-Recovery-Killer? Alkohol, ganz klar. Das zerstört mich komplett. Das sind minus 15%, 14% im Schnitt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Hi Max.
Hallo Mario.
Heute geht es nämlich auch tatsächlich mal nur um dich. Wir reden nämlich über deine ganz persönliche Longevity-Routine, respektivisch dann auch mal über meine. Beides sehr stark nachgefragt gewesen, super viele Nachrichten von Leuten bekommen. Ja, redet doch einfach mal darüber, was ihr denn selber so macht für Longevity, für Gesundheitserhaltung, für Prävention. Und genau das machen wir heute. Und es geht um, ja, ganz detailliert um deine Routine.
Genau, endlich geht's um mich. Freut mich natürlich sehr. Vielleicht als kleiner Disclaimer, natürlich wechselt das auch immer wieder. Ist natürlich prone to iteration. Das heißt, ich werde natürlich immer mal wieder Sachen anpassen. Aber das ist aktuell der Stand. Du wirst mich da jetzt natürlich ein bisschen durchfragen und ausfragen, was ich dann alles so mache. Und dann werden wir einfach mal schauen, was ich dir so an Input geben kann.
Ganz genau. Wie du sagst, es ist alles immer veränderbar. Das sollte es auch sein. Sonst würde ich dich jetzt schon mal direkt kritisieren, wenn man sich eine Routine mal festlegt und die dann immer gleich lässt, dann macht man es nicht richtig. Zwar nicht zwangsläufig falsch, aber es gibt ja immer mal wieder neue Daten, die man sich anschaut, neue Sachen, die man mal probieren kann und Sachen, die man halt auch weglässt, weil die Evidenz vielleicht nicht mehr so da ist. Deswegen macht das auf jeden Fall Sinn. Die Grundphilosophie, da nehmen wir uns ja jetzt, denke ich mal, nicht viel, das Messen, Machen, Messen, Machen. Deswegen spielt ja auch Diagnostik eine sehr, sehr große Rolle bei dir. Und zwar machst du da ja viele verschiedene Bestandteile. Es ist ja nicht so, dass du einmal im Jahr zum Arzt gehst und dir einfach mal nur das Blut abnehmen lässt und du sonst noch auf deinen Oura-Ring schaust oder auf deinen Whoop schaust, sondern es gibt noch ein kleines bisschen mehr, was du regelmäßig machst. Vielleicht starten wir einfach mal mit dem Blut. Wie oft machst du eine Blutanalyse? Was schaust du dir da an? Was ist da so deine Philosophie?
Genau, beim Blut bin ich aktuell eigentlich bei so 12 Monaten, muss ich ehrlich sagen. Also ich mache es eigentlich einmal im Jahr. Häufiger macht aktuell aus meiner Sicht keinen Sinn, weil ich nichts, keiner Sache irgendwie jetzt direkt hinterherjage. Wenn ich natürlich irgendwas entdecke, was irgendwie neu ist, dann schaue ich es mir vielleicht wirklich nochmal genauer an. Aber es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie regelmäßig jetzt was Neues kam in letzter Zeit. Deswegen, das mache ich einmal im Jahr. Es wird sehr, sehr breit. Das heißt, ich schaue mir die klassischen Sachen an, wie natürlich Cholesterinstoffwechsel, Zuckerstoffwechsel, aber auch natürlich Vitamine, Mineralien, Aminosäuren und so weiter. Das heißt, es ist da alles mit drin und ich werde das auch alles jedes Mal wieder machen, einfach um die Möglichkeit zu haben, auch Dinge zu entdecken, die man vielleicht vorher noch nicht gesehen hat oder die man vielleicht auch gar nicht gesucht hat. Und darum geht es ja am Ende, dass man sehr breit reingeht. Was auch immer dabei ist, ist Testosteron bzw. der Hormonstoffwechsel. Da auch mit dabei die Schilddrüsenhormone. Und ja, ich denke, das sind so die wichtigsten Sachen, die ich bei meiner Blutanalyse immer dabei habe. Dann habe ich jetzt vor kurzem auch Blut tatsächlich auch mal ein Metabolomics-Profil gemacht. Das war tatsächlich ein Fingerprick-Test. Das war sehr interessant insofern, weil da noch mal ein paar mehr Hormone dabei waren, die ich sonst nicht so dabei hatte. Und insofern auch sehr interessant. Da kommen wir aber dann später, glaube ich, noch dazu, warum das so interessant war, auch im Rahmen der Routine, wie ich dann auch meine Routine angepasst habe. Also glaube ich, dass ich das in Zukunft vielleicht häufiger machen werde. Mal sehen.
Da muss man vielleicht noch ein bisschen differenzieren, weil viele Leute kennen das kleine Blutbild und das große Blutbild. Und das, was du machst, ist keines von beiden, sondern das ist ein ultragroßes Blutbild, würde ich jetzt mal sagen, weil das kleine Blutbild ist ganz klassisch. Da hat man die roten Blutkörperchen sind mit dabei, weiße Blutkörperchen, also Erythrozyten, Leukozyten. Dann schaut man sich noch MCH, also die Größe praktisch von den einzelnen Blutzellen an. Also ganz, ganz basic, würde ich jetzt mal sagen. Beim großen Profil oder beim großen Blutbild hat man dann vielleicht noch den ein oder anderen Zuckerparameter mit dabei. Meistens aber zum Beispiel nicht HbA1c.
Ich glaube, klassischerweise ist es sogar auch immer noch nur so diese Blutzellen. Also es ist eigentlich genau
ja, plus, diese Fettstoffwechsel ist teilweise schon auch noch mit dabei. Ja, okay. Manchmal ist auch noch Schilddrüse mit dabei, aber halt zum Beispiel nur TSH, was ich gar nicht verstehen kann. Also es ist ja, das zum Beispiel immer wichtig. Halt lassen, ne? Genau, das ist halt total unnötig dann, wenn man, also wenn man TSH bestimmt, muss man halt auch das, die freien Schilddrüsenhormone mitbestimmen. Sonst kann man halt zum Beispiel nicht sagen, in welche Richtung das es geht. Das ist eher Unter-, Überfunktion oder passt eh alles. Das ist schlichtweg sehr relevant. Eisen ist teilweise noch mit dabei, das beim Kleinen jetzt nicht dabei ist, beim großen Blutbild noch mit dabei. Und wie du schon gesagt hast, bei dir geht es dann auch um Hormone, es geht um Entzündungswerte, um ein paar speziellere Entzündungswerte. Es geht bei den Blutfetten nicht nur ums Cholesterin, sondern auch mal um Lipoprotein A oder um Apolipoprotein B. Es geht bei den Vitaminen nicht mal nur um D und B, sondern auch alles, was man in diese Richtung mal bestimmen kann. Mineralstoffe sind noch wichtig. Selen ist zum Beispiel nicht standardmäßig dabei. Zink ist nicht standardmäßig mit dabei. Es
ist davon gar nicht standardmäßig dabei.
Genau. Nee, das ist mir nur noch mal wichtig zu erwähnen. Ja. Es ist wirklich sehr, sehr ausführlich, damit man halt am Ende auch wirklich was rauslesen kann. Das sollte eigentlich auch der Sinn der Sache sein. Und häufig gibt es halt da eben noch die... das Unverständnis, was denn eigentlich ein großes Blutbild ist und wie viel es da noch mehr in der Blut- und Diagnostiklandschaft
ist. Ist de facto gibt. Gar nichts. Es ist am Ende ein Akutmarker, oder? Und dementsprechend ist es auch überhaupt nicht notwendig für ein präventives Blutbild und auch eigentlich gar nicht relevant.
es macht Sinn, dass gewisse Parameter dabei sind, wenn es um Blutzellen geht, weil das hat ja am Ende dann wiederum mit zum Beispiel mit B12 oder Folsäure zu tun. Man kann schauen, ob man.
Genau, deswegen meine ich ja Krankheitsmangel. Da siehst du Krankheit, wenn du siehst aber nicht den B12-Mangel. Also das ist ja das Problem am Ende. Du siehst ja nur
einen Hinweis.
Du hast nur einen Hinweis.
Aber nur, wenn es schon sehr, sehr lange besteht.
Genau.
Also wenn du schon einen chronischen B12-Mangel, einen chronischen Folsäuremangel hast, sieht man da was. Genau, das ist einerseits mal Blutbild. War da bei dir was auffällig, was dann vielleicht später für uns heute nochmal relevant wird, wenn wir über die konkrete Routine reden?
Also es ist prinzipiell alles eigentlich wunderbar. Ich kann mich nicht beschweren. Es sind auch Cholesterinwerte wunderbar. Habe ich auch überhaupt keine Veranlagung scheinbar. Das passt sehr gut. Vitamin D ist gut. Das mache ich natürlich auch schon sehr lange. Omega-3 ist gut. Der Index hat gepasst. Obwohl ich da auch immer noch nur bei irgendwie 8,5 bin beim Index und irgendwie gerne deutlich höher wäre. Aber ja.
Ich meine, mit 8,5 bist du wahrscheinlich schon höher als 97% der Gesellschaft oder 99%.
Genau, also insofern, da ist man eh gut mit aufgestellt. Das ist natürlich immer noch nicht Optimum. Punkt. Da wäre man irgendwie vielleicht bei 9 bis 10, oder? Da schaffe ich es aber einfach nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin und ich will nicht noch mehr Fischöl zu mir nehmen. Das heißt, da bin ich eigentlich zufrieden mit. Das Einzige, was eigentlich jedes Mal auffällt, ist Selen. Ich esse halt einfach nicht so regelmäßig Fisch. Wir wohnen im Selenmangelgebiet. Die Böden sind sehr, sehr selenarm, auch hier in Bayern. Das heißt, ich nehme einfach durch die Nahrung sehr wenig Selen zu mir. Da sehe ich eigentlich immer einen dezenten Mangel, manchmal jetzt auch nicht unbedingt einen Mangel, aber niedrig normal. Und B6, da habe ich jetzt schon sehr lange einen Mangel und ich habe es auch immer wieder supplementiert und habe dann immer wieder die Dosis gesteigert, weil ich irgendwie nicht so richtig einen Effekt hatte. Und da kommen wir später noch dazu. Das ist tatsächlich ein super relevanter Marker jetzt bei mir gewesen und warum das so war. Aber das machen wir später nochmal im Rahmen des Supplements.
Dann der zweite Punkt neben der klassischen Blutanalyse waren Metabolomics, hast du gesagt. Klassischer Trockenbluttest kann man auch von zu Hause aus machen, ist noch nicht so weit verbreitet. Wenn man Metabolomics-Kit sucht, dann gibt's da recht wenig, aber enorm tiefgehend und enorm spannend. Ich habe es ja auch gemacht, wir haben es ja zugleich gemacht, können wir da nochmal separat drauf eingehen. Gab es da irgendwas, was dir direkt ins Auge gesprungen ist?
Ja, es ist mir gar nicht so direkt ins Auge gesprungen tatsächlich. Also das Einzige, was ich gesehen habe, ist, es war auf einmal ein GABA-Mangel da. Das ist im Grunde einfach ein Transmitter, der im Grunde hemmt. Das heißt, dich ein bisschen runterbringt.
Entspannt, genau.
Und dich entspannt. Und das ist natürlich erstmal schon mal okay. Hätte ich natürlich gerne mehr von. Und was dann aber auch noch aufgefallen ist, ist, dass mein Cortisol und mein Serotonin eher niedrig waren. Und da war ich eigentlich überrascht, weil ich würde denken, in meinem Lifestyle ist das Cortisol eher hoch. und es war aber eben niedrig und Serotonin auch. Und das kann eben darauf hinweisen, dass man eine Nebennierenüberbeanspruchung hat. Also dass quasi das ganze System von diesen Hormonen schon ein bisschen überbeansprucht wurde über die letzten Jahre. Und das war sehr interessant für mich. Und das hat sich dann mit B6 auch irgendwie verglichen. Aber da kommen wir dann nachher noch dazu. Also auf jeden Fall, das waren so die großen Auffälligkeiten. Der Rest war wirklich sehr, sehr gut. Alles wunderbar gepasst, gar keine Auffälligkeiten. Aber wir kommen hier immer mehr so ein bisschen in diese Stressachse rein, wo offensichtlich bei mir ein Defizit ist.
Das Spannende ist ja, dass dieser Metabolomics Report, der ist ja extrem ausführlich. Das sind ja knapp 60 Seiten, die man da bekommt. Und da wird jeder Wert so ein bisschen für sich selber analysiert. Aber genau diese Rückschlüsse, okay, du hast einen GABA-Mangel, du hast ein reduziertes Cortisol und ein reduziertes Serotonin, auf die kommt man dank KI drauf.
Genau,
das heißt,
ja.
Das Praktische ist, man kann diese Reports, diese sehr, sehr ausführlichen Reports, mittlerweile auch einfach in ChatGPT, in Gemini oder in ein anderes Model einfach reinpacken und mal schauen, was fällt dir denn da auf? Und das ist eigentlich das Schöne an der ganzen Sache. Das ist super unaufwendig. Da hat eigentlich jeder Zugang dazu. Das kostet nicht mal ein Geld. Das funktioniert auch mit den ganzen Gratis-Models, die es da draußen gibt. Insofern super spannender Insight, den man auf den ersten Blick nicht gesehen hat, weil diese 60 Seiten einen halt wirklich erstmal erschlagen und bis man sich da durchgekämpft hat und überall die Definition und Interpretation gelesen hat, kommt das manchmal ein bisschen zu kurz. Also wunderbar, dass es sowas gibt und dass man sowas dann auch mit rausfinden kann.
Das nutzen wir natürlich auch. Ja, genau.
Genau. Der nächste Punkt ist eine Proteomanalyse, die du regelmäßig machst, die wir beide regelmäßig machen, weil wir das ganze Produkt halt in-house haben. Wie arbeitest du damit? Was kommt da raus?
Ja, im Grunde arbeite ich da gerade vor allem noch mit den Hallmarks of Aging und dem biologischen Alter, dass ich mich da einfach auf einem gewissen Niveau halte. Das ist mir erstmal wichtig. Die Biomarker bringen mir insofern, dass ich die tatsächlich auch im Blut gerade aktuell noch mache, tatsächlich noch nicht so viel Mehrwert. Das heißt, ich habe das jetzt einfach doppelt und ich sehe dann einfach, okay, ich sehe Parallelen oder eben nicht, weil es die Biomarker schlichtweg noch nicht gibt. Das heißt, da schaue ich mir vor allem die Aging-Biomarker an und schaue, dass ich mich da halt nicht irgendwie ins Negative entwickle. Ich merke zum Beispiel sehr stark, wenn ich eine sehr stressige Phase habe, dass da dann auch die Biomarker schlechter werden. Und das merke ich vor allem, weil ich diese Proteomanalysen wirklich alle 2 Wochen mache, wie ein Verrückter. Das heißt, da habe ich ein wirklich sehr, sehr schnelles Tool, sehr, sehr schnelles Feedback-Tool, was wir natürlich in-house nutzen können, was es für nicht jeden wahrscheinlich realistisch ist. Aber ja, genau, das ist so mein Instant-molekulares Feedback sozusagen.
Vielleicht zur Erklärung nochmal, eine Proteomanalyse, das ist ein ganz normaler Wangenabstrichtest, wo es eben nicht um Speichel geht, sondern um Wangenzellen geht, den wir auch hier in-house entwickelt haben und ist eigentlich ein biologischer Alterstest, der aber sehr, sehr viel umfangreicher ist, weil am Ende ein biologisches Alter ist gut und recht. Wenn du aber jetzt 27 bist und dein biologisches Alter ist auch 27, heißt das ja nicht, dass du nichts tun kannst, sondern es gibt immer noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Deswegen sind auch diese Hallmarks of Aging sehr relevant, weil man da eine etwas differenziertere Aufschlüsselung bekommt. Wo kann man denn jetzt ansetzen? Ist es eher der mitochondriale Stoffwechsel? Wenn es um die Energiethemen geht, ist es eher die Nährstoffregulation und so weiter und so fort. Das sind eben diese kleinen Dinge, zusätzlichen Hints, die man da rauslesen kann und mit denen man am Ende ja dann auch arbeiten kann. Und das ist ja das Schöne an dem regelmäßigen Messen, dass man ja auch dass das auch eine gewisse Handlungsrelevanz hat. Jetzt haben wir Blut. Metabolomics war da auch mit dabei bei Blut. Dann haben wir die Proteomanalyse, Wangenabstrichtest. Und dann hast du auch schon mal eine DNA-Analyse gemacht. Da bist du mir in der Hinsicht ein bisschen voraus.
Genau, die habe ich aber auch nur einmal, beziehungsweise ich habe 2-mal gemacht. Meine erste war aber so wenig Snips, also so wenig Datenpunkte, dass sie eigentlich wertlos war. Die habe ich dann sozusagen discarded und habe dann eine neue gemacht, die deutlich breiter war. Ich glaube, es ist aber immer noch kein Full Genome Sequencing gewesen. Da muss ich mich nochmal erkundigen. Aber war schon insofern sehr, sehr viel relevanter. Die nutze ich jetzt auch eigentlich als Basis. Kann man natürlich auch in die gängigen Modelle füttern. Da ist nur häufig dann das Problem, dass die einfach mit der Datenmasse nicht umgehen können. Das heißt, hier konzentriere ich mich auf so die Sachen, die ich kenne, die ich weiß, die ich auch aus den verschiedenen Portalen, wo ich es hochgeladen habe, weiß. Genau, das ist dementsprechend sehr spannend gewesen. Und darauf basierend habe ich natürlich auch eine gewisse Menge an Supplements noch mir zugelegt.
Sehr spannend. DNA-Analyse, da ist ja eigentlich das Schöne dran, wenn man mal so ein Full Genome Sequencing macht, das braucht man halt nur einmal im Leben machen. Und klar gibt es dann immer mal wieder neue Infos zu verschiedenen Genvarianten, sage ich jetzt mal, wo ein gewisses Risiko anbehaftet ist, aber am Ende ist es so, das macht man einmal im Leben und wenn es auch diese neuen Infos gibt, dann kann man das einfach auf einer neuen Plattform mal hochladen, weil bei den meisten Tools kann man diesen Datensatz einfach mal komplett runterladen, kann man dann am Laptop speichern, kann man vielleicht irgendwann mit einem deutlich leistungsfähigeren KI-Modell, das dann auch größere Datenmassen verarbeiten kann, auch mal angehen. Ansonsten bekommt man ja die Resultate auch schon ein bisschen aufbereitet, aber auch für alle zukünftigen Findings, wissenschaftlichen Insights, die man generiert, kann man das dann auch in der Hinsicht ganz gut nutzen. Da kommen wir auch im Rahmen von den Supplements, das ist auch der Grund, wieso du ein paar Supplements nimmst, basierend auf diesen DNA-Ergebnissen. Da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Jetzt der letzte Punkt, die letzte Säule, sage ich jetzt mal, sind die Wearables. Da geht es ums Tracking, das ist nichts Invasives, sondern da geht es wirklich um Lifestyle, um Schlaf, um Entspannung und so weiter und so fort. Was nutzt du da?
Ja, super basic. Ich hab meinen Oura Ring, den werde ich aber wahrscheinlich bald mal wegwerfen, weil ich den eigentlich nicht mehr brauche. Ich habe meinen Whoop, weil der Whoop aus meiner Sicht einfach eine deutlich bessere App bietet. Der Ring sieht halt irgendwie ganz gut aus, aber ist im Alltag einfach super unpraktisch. Man kann damit keinen Sport machen oder es ist einfach unangenehm beim Sport, auch vor allem, wenn man schwitzt. Es ist unangenehm, wenn man irgendwie Gewichte heben will. Also ist für mich einfach nicht der richtige Weg, mag für manche dann sinnvoll sein. Aber das hat ja auch nochmal ein Abo, wenn es auch nur 7 oder 6 Euro im Monat sind. Ist trotzdem was man dann einfach irgendwann nicht mehr braucht. Whoop macht das deutlich besser. Whoop hat auch noch so einen täglichen Fragebogen, was sehr angenehm ist. Das heißt, du kannst tatsächlich dir auch so eigene Biomarker bauen und schauen, okay, was in deinem Alltag, in deiner Routine ist gut und was ist vielleicht auch schlecht für deine Recovery. Und das finde ich persönlich sehr spannend. Das nutze ich sehr, sehr rege. Da kommen wir am Ende dann auch noch dazu. Darauf basierend mache ich natürlich auch ein paar Sachen oder mache sie nicht oder versuche sie zumindest zu vermeiden. Und dann habe ich natürlich noch so eine Körperwaage einfach. Da wird Gewicht gemessen, Körperzusammensetzung, also Fett, Muskelmasse. Und da versuche ich einfach mit zu tracken, okay, wie entwickelt sich meine Muskelmasse, wie entwickelt sich mein Gewicht. Aktuell geht es eher runter, weil ich aktuell relativ viel Sport mache und einfach mit dem Essen nicht hinterherkomme. Das heißt, das ist auch immer ganz interessant dann zu sehen, welche Hebel man da hat. Es ist auch manchmal ganz interessant, dass man irgendwie vielleicht mal eine neue Supplement-Routine angefangen hat und das tatsächlich auch einen Unterschied macht oder seine Proteinzufuhr erhöht hat. Das tatsächlich auch mal einen Unterschied macht. Natürlich nicht innerhalb von 2 Tagen, aber innerhalb von ein paar Wochen. Und ja, mehr messe ich da eigentlich auch gar nicht wirklich regelmäßig. Ich habe natürlich auch mal so einen Bodyscan gemacht. Aber am Ende des Tages ist das alles halt für den Alltag einfach nicht notwendig aus meiner Sicht.
Bist du mit der Genauigkeit zufrieden von diesem Wagen? Die sind ja manchmal so ein bisschen umstritten, wenn du dich da 2-mal hintereinander draufstellst, dann bekommst du schon teilweise, je günstiger, desto größer ist meistens die Abweichung. Da muss man schon sagen, Qualität lohnt sich und auch ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen, wenn man sich sowas holt, lohnt sich auch. Wie ist da so deine Erfahrung gewesen?
Genau, ich glaube, wir hatten das eh schon mal in einer anderen Folge. Also ich hatte mal ganz am Anfang so eine auf Amazon so für 30, 40 Euro so eine Waage gekauft. Also die kann man jetzt auch bestimmt nachschauen. In dem Preisrange war die. Das war wirklich komplett randomisiert. Also das Gewicht hat eh gepasst, aber der ganze Rest war aus meiner Sicht einfach random. Also er hat es einmal festgelegt und hat sich dann in der App einfach darauf festgelegt und hat dann eigentlich die Relation der verschiedenen, der Fettmasse und der Muskelmasse hat einfach für immer gleich gelassen. Auch der Knochenmasse. Also es war irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Das heißt, ich hatte dann immerhin mein Gewicht abgespeichert, aber den ganzen Rest halt nicht. Und dann bin ich auf eine etwas teurere, aber jetzt auch nicht teurer als irgendwie 100 Euro, von, ich sag's jetzt einfach, Withings umgestiegen. Die reicht aus meiner Sicht, die ist jetzt auch nicht mega, aber ich sehe immerhin Trends. Und das ist der Unterschied. Ich kann tatsächlich sehen, okay, an meinem Körper sehen, ich habe weniger Körperfett und es ist dann noch weniger auf der Waage. Und das war bei der alten Waage schlichtweg nicht der Fall.
Genau. Alles klar, spannend. Sollte man auf jeden Fall einfach berücksichtigen oder mal checken, wenn man sich sowas reinholt, einfach 2-3 Mal hintereinander draufstellen. Da ändert sich ja jetzt eigentlich nicht die Körperzusammensetzung. Weder die Fettmasse noch die Muskelmasse noch die Knochenmasse noch der Wasseranteil. Deswegen soll es da eine gewisse Konsistenz auch geben.
Ja, und er soll es wirklich versuchen auch zu messen jedes Mal. Und das war, glaube ich, bei der ersten Waage aus meiner Sicht nicht so. Er hat einfach am Anfang Relationen festgelegt, die er glaubt, dass richtig waren. Hat dann nie wieder, also ich glaube, er hat es eigentlich gar nicht können. Und das war der Unterschied. Withings misst dann schon jedes Mal neu. Und deswegen kann es schon sein, dass wenn man irgendwie 10 Minuten auseinander draufstellt, dass schon noch ein bisschen unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Aber das ist mir in dem Fall eigentlich lieber, weil ich dann wenigstens weiß, okay, er versucht jedes Mal neu auszurechnen, was es ist. Ne? Also traue ich den Daten zumindest mehr, auch wenn die natürlich auch faulty sind. Das muss man wissen. Es geht um Trends am Ende.
Genau. Jetzt haben wir hier ein sehr ausführliches Messprotokoll besprochen. Natürlich bei weitem nicht so ausführlich wie das von Brian Johnson. Da fehlen noch ganz essentielle Dinge, wie zum Beispiel der Adam-Sensor, der die nächtlichen Erektionen misst und
ja, der kommt bald. Der
weitere, kommt bald. Weitere Tools, die er auch noch mit dabei hat in seinem Stack. Also es ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Basis und für ein unter Anführungszeichen Normalo mit einem normalen Budget für diese Themen ist es, glaube ich, was ausgesprochen Ausführliches, wo man sehr, sehr viele Infos rauslesen kann und mit den Infos kann man dann auch arbeiten, egal ob es jetzt um Blutbefunde geht, um Proteombefunde, auch vom täglichen Gewicht irgendwie abhängig machen, wie man jetzt seine Ernährung gestaltet, eine einmalige DNA-Analyse ist auch eine super spannende Sache, sind wir beide große Fans. Wie gesagt, ich werde das jetzt demnächst mal nachholen und schauen, in welche Richtung das bei mir geht. Und auf diesen ganzen Infos beruhst du dann deine persönliche Routine. Du machst morgens spezielle Sachen, du machst mittags spezielle Sachen, abends spezielle Sachen oder auch in der Nacht spezielle Sachen im Grunde. Am Morgen ist das große Stichwort, glaube ich, Routine. Man schaut am Ende oder du schaust am Ende, dass du jeden Morgen möglichst ähnlich gestaltest. Wie schaut so ein typischer Morgen bei dir aus?
Ja genau, also bei mir ist morgens so, ich bin morgens immer total verklatscht. Ich denke immer an alle möglichen Dinge, die ich an dem Tag machen will. Und deswegen muss alles einfach wie so eine Maschine in sich greifen. Und sonst bin ich extrem verwirrt. Ich bin nicht so wie so ein alter Mann, der dann vielleicht sich nicht mal die Socken richtig anzieht. Also das ist jetzt natürlich übertrieben. Aber ich hab da echt, also für mich ist so eine Routine echt extrem wichtig, weil ich sonst den ganzen Tag irgendwie nicht so richtig auf die Reihe bekomme und den ganzen Tag merke, okay, ich bin nicht auf dem Niveau, wo ich eigentlich normalerweise gerne bin. Ist natürlich im Urlaub was anderes, dann ist das alles überhaupt kein Thema. Es gibt also Kleinigkeiten, das ist einfach mir extrem wichtig. Zum Beispiel, wenn ich tatsächlich nicht vorm Wecker aufwache, was häufig passiert, wenn ich aber wirklich vom Wecker geweckt werde, dass ich nicht Snooze drücke, sondern wirklich direkt aufstehe. Das ist wirklich was so, ich merke einfach, wenn ich das mache und wenn ich snooze, dass ich den ganzen Tag ein bisschen verklatscht bin. Also es nimmt mich gefühlt richtig mit psychisch, ich weiß gar nicht warum. Aber ich bin den ganzen Tag einfach nicht so ganz klar im Kopf und habe das Gefühl, okay, ich bin nie so richtig hochgefahren morgens. Vielleicht auch hängt das natürlich auch mit meinem Cortisolmangel zusammen.
Ich wollte gerade sagen.
Das kann schon gut sein. Ist auch mittlerweile nicht mehr so ein Thema, muss ich auch ehrlich sagen, seitdem ich meine Routine angepasst habe. Aber war früher, hat mich das extrem verrückt gemacht, wenn ich nicht sofort aufgestanden bin. Ich habe den ganzen Tag mich geärgert drüber. Was natürlich auch rein Mindset-technisch natürlich nicht keine Vorbildfunktion ist, aber hat mich wirklich geärgert. Und dann, was ich als erstes mache, ich gehe einfach in die Küche, Glas Wasser, mach da meistens noch so Elektrolyte rein, so Salz im Grunde. Das ist wirklich super unkompliziert. Trink das. Was hat das für einen Sinn? Das hat eigentlich den Sinn, dass einfach mehr Blut in die Gefäße kommt, also mehr Flüssigkeit in die Gefäße kommt, wenn man auch ein bisschen Salz noch reintut. Und das hilft mir einfach morgens noch ein bisschen aufzuwachen. Ich nehme dann keinen Kaffee oder so. Und dann geht es eigentlich weiter, dass ich wirklich direkt irgendwie in die Routine reinstarte. Und im Grunde mich auch ready schon mache fürs kleine Frühstück und dann ins Gym zu gehen. Was dann noch ganz interessant ist, was ich auch habe, ist so ein Lichtsetup. Super, super basic. Aber ich habe eben diese Philips Hue-Lampen, die sich einfach an die Tageszeit anpassen. Das heißt, die sind natürlich abends dunkler, da kommen wir dann am Abend natürlich noch dazu. Und morgens sind die halt besonders hell, dass man halt dieses Signal bekommt, okay, es ist morgens, du sollst aufwachen. Genau. Ich trinke noch keinen Kaffee. Das habe ich noch nicht gesagt. Ich trinke den Kaffee erst relativ spät. Ich trinke auch tatsächlich aktuell gar keinen Kaffee. Ich trinke eigentlich nur so einen Proteinshake mit Koffein.
Also im Grunde dann den gleichen Effekt, aber genau, halt so ein bisschen anderen Geschmack, genau, und zusätzlich so noch ein bisschen Protein dabei.
Ein bisschen anderen Effekt. Warum? Weil ich gefühlt von Kaffee einfach so ein bisschen agitiert werde. Also ich werde so ein bisschen unruhig. Kommen wir aber auch noch dazu. Und das ist gefühlt auch bei Koffein so, aber es ist bei Kaffee stärker. Also es scheint diese Mischung aus Koffein und dem Kaffee zu sein, also diesen Pflanzenstoffen wahrscheinlich, dass ich da irgendwie so ein bisschen unruhig werde. Deswegen muss ich auch echt vorsichtig sein. Also ich darf nicht irgendwie 2 Tassen Kaffee trinken. Das geht echt nicht, das geht überhaupt nicht. Also
vielleicht hast du noch nicht deine perfekte Bohne gefunden.
Vielleicht habe ich auch nicht meine perfekte Bohne.
Es gibt ja Arabica und ich glaube Rustica war es. Vielleicht gibt es da einen speziellen Blend, der für dich irgendwie gut passt. Kann ja auch sein. Ich glaube, wir haben hier im Büro einen sehr hohen Arabica-Anteil. Ich glaube so 90:10.
Also ich bin auf jeden Fall extrem sensibel, deswegen Koffein gibt es am Morgen noch nicht. Und ich warte da wirklich ein bisschen ab.
Du hast gesagt, dass du auch vor dem Gym so schon eine Kleinigkeit isst. Was isst du da? Hast du da nicht irgendwie Sorge, dass du dann irgendwie mit einem vollen Bauch ins Gym gehst, ins Fitnessstudio gehst?
Ja, das ist einfach Erfahrung mit meiner Routine. Am Ende des Tages war es so, ich habe angefangen, morgens Gym zu gehen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich überhaupt keine Energie habe. Oder einfach wenig Energie, nicht so viel, wie ich gerne hätte. Und deswegen habe ich jetzt tatsächlich angefangen, morgens eine relativ kohlenhydratreiche Mahlzeit zu mir zu nehmen. Also Haferflocken, ein bisschen Joghurt und Beeren. Und das hilft mir tatsächlich enorm. Man muss aber vorsichtig sein, dass man nicht zu viel zu sich nimmt, wie du sagst. Weil sonst merkt man sofort, okay, irgendwie auf dem Laufband oder wenn man halt gerade Gewichte drückt, ja, irgendwie ist der Magen halt schon voll. ist da ein bisschen unangenehm, aber es ist halt eine kleine Portion, einfach um mich mal zu aktivieren, um ein bisschen Energie zu haben, die sofort verfügbar ist. Das heißt, ich habe jetzt sogar tatsächlich morgens gar nicht so viel Protein, sondern eher bin umgestellt jetzt auf mehr Kohlenhydrate.
Das ist aber ja auch relevant, wenn man trainiert. Denken immer viele, okay, ich muss nur den Fokus auf Proteine setzen, sondern eigentlich sollten es ja auch Kohlenhydrate sein, weil wenn man nur Proteine zu sich nimmt, dann ist es am Ende so, dass ja auch die Muskulatur nicht wirklich aufgebaut wird, sondern dass man im katabolen Stoffwechsel dann landet, weil man eben die Glykogenspeicher nicht aufgefüllt hat. Und dann geht es halt eigentlich nicht in die Richtung, die man sich gerne wünscht.
Macht dann vor allem mehr Spaß. Ne? Das ist ja, glaube ich, das Wichtigste. Ja.
Genau. Und was natürlich in der Früh dann nicht fehlen darf, sind Supplements.
Genau.
Was nimmst du
da? Da geht's los. Ich nehme die Klassiker, ich nehme Vitamin D, ich nehme Omega-3, ich nehme auch eine kleine Portion Kreatin, aber wirklich nur eine kleine, weil es mir einfach zu mühselig ist. Ich mache das ins Wasser rein und ich finde, das ist mir dann einfach ein bisschen zu viel, wenn da irgendwie 10 Gramm drin sind. Das heißt, ich habe da irgendwie dann 2 bis 3 Gramm drin. Das ist wirklich eine kleine Portion. Das kann ich bestimmt auch noch optimieren. Da nehme ich mich gerne, aber ich krieg's irgendwie noch nicht hin. Ich nehme alle 2 Tage Selen, 200 Mikrogramm. Macht Sinn, weil ich habe einen Selenmangel oder beziehungsweise zumindest einen niedrigen Selenspiegel. Kein Mangel mehr, ist ein niedriger Spiegel mittlerweile. Das heißt, das ist super wichtig. Ich nehme eine Art B-Komplex, da ganz wichtig methylierte B-Komplex-Varianten. Warum? Weil ich tatsächlich ein Gen habe, was es mir nicht erlaubt oder meine Kompetenz reduziert, Folsäure in Methylfolat umzuwandeln. Das heißt, es geht insbesondere um die Folsäure. Das ist ganz interessant. Das heißt, da achte ich sehr stark drauf, aber da achten mittlerweile auch offen gesagt, fast alle drauf, weil super viele haben da eine Schwäche. Das heißt, macht immer Sinn, da natürlich die methylierten Varianten zu nehmen. Dann, was nehme ich noch morgens? Ich nehme morgens außerdem noch L-Theanin. Das kommt aber tatsächlich erst in den Proteinshake, den ich tatsächlich nach dem Sport trinke. Warum nehme ich L-Theanin? Weil in dem Proteinshake habe ich auch Koffein drin. Und das Koffein, das wiegelt mich immer auf, weil ich da offensichtlich sehr sensibel bin. Das L-Theanin bringt mich eher wieder ein bisschen runter. Ich habe dann aber irgendwie den guten Effekt vom Koffein, trotzdem noch eine gewisse Entspanntheit. Das ist ganz cool. Dann habe ich noch morgens Glynec. Das ist im Grunde, oder warum nehme ich das? Das ist auch ganz interessant. Das ist auch tatsächlich hauptsächlich ein genetischer Grund. Scheinbar habe ich einfach eine geringere Kompetenz rein genetisch betrachtet, mein Glutathionstoffwechsel bzw. meine Entgiftung solide zugestellt. Das heißt, ich entgifte relativ langsam. Die Frage, woran das liegt, keine Ahnung, da bin ich noch nicht so tief eingelesen. Was aber interessant ist, ist offensichtlich schlechter bei mir. Könnte natürlich auch daran liegen, dass ich dann immer beim Alkohol so meckere, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall ganz interessant. Das heißt, Glynec nehme ich dafür, das sind die Vorstufen von Glutathion, helfen bei der Entgiftung. Dafür nehme ich auch Sulforaphan. Warum? Weil das einfach die ganzen antioxidativen Stoffwechsel ankurbelt über NRF2. Das ist einfach ein Schalter im Grunde. Das heißt, es hilft mir auch noch zu entgiften. Genau. Und dann nehme ich noch zyklisch morgens einen NAD-Booster. Das mache ich, was heißt zyklisch? Das mache ich nicht jeden Monat. Das mache ich mal einen Monat wieder nicht mehr. Einfach um dem System so ein bisschen zu zeigen, hey, du kriegst das nicht die ganze Zeit. Aber ich merke einfach gerade so in stressigen Phasen oder auch wenn ich viel reise, dass ich dann besser schlafe, ein bisschen fitter bin tagsüber. Genau, das sind so die Morgensupplements.
Beim Vitamin D, wie viel nimmst du da?
5000 Einheiten.
Was ist da so dein Zielwert? Weil ich meine, du trackst das ja auch regelmäßig, deswegen wirst du dir wahrscheinlich Gedanken gemacht haben, wie du mit diesen 5000 internationalen Einheiten dein Spiel erhältst.
Genau, ich versuche da eigentlich auf 70 Mikrogramm pro Deziliter, ist glaube ich die richtige Einheit, zu kommen. Ich bin eh immer nur bei irgendwie 55, also ich müsste wahrscheinlich eh mehr nehmen, aber ich bin mit den 5000 happy, ich bleibe da auch sehr konstant bei den über 50. Das heißt, es ist gut. Ich könnte wahrscheinlich da aber auch auf irgendwie 7 oder 8000 Einheiten gehen und würde dann wirklich meinen Zielwert erreichen. Aber da müsste ich auch meine Phase lang jetzt häufiger messen, da habe ich gerade einfach keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, dass ich damit ausreichend habe. Es könnte aber besser sein.
Beim Omega-3 hatten wir auch schon gesprochen, der Zielwert sollte da beim Omega-3-Index ja über 8% sein. Da bist du ja bei 8,5, das heißt eigentlich schon ganz gut. Klar, nach oben hin gibt es immer noch ein bisschen Potenzial, aber damit bist du im Vergleich zum Vitamin D deutlich besser gestellt und wahrscheinlich schon in einem sehr, sehr, wahrscheinlich schon im 99. Perzentil. Bei Vitamin D zugegebenermaßen wahrscheinlich auch irgendwo im Bereich vom 95. Perzentil. Also Versorgung ist da richtig gut.
Genau, Omega-3, vielleicht zur Vollständigkeit, dann nehme ich 3 Gramm am Tag. Und das ist sehr, sehr hochdosiertes EPA, DHA. Ja, genau.
Also Fischöl mit einem höheren EPA-Anteil.
Genau, irgendwie 80% oder so.
Ja, 80-20, genau. Ist, glaube ich, eh so Standard im Grunde. Okay, und gibt es noch irgendwelche speziellen Sachen, die du ab und an mal nimmst? Das wäre jetzt mal so der Basic Stack, sage ich, den du jeden Tag nimmst, abgesehen jetzt mal vom NAD-Boosting, was du mal einen Monat machst, mal einen Monat nicht machst. Gibt es da noch was, wo du mal experimentierst?
Morgens eigentlich nicht. Was ich aber, ich habe tatsächlich noch zwei Sachen vergessen. Fällt mir gerade auf. Ich habe Rhodiola Rosea noch vergessen. Das hat tatsächlich auch mit meinem Hormonstoffwechsel zu tun. Das soll mich morgens ein bisschen pushen. Und dann nehme ich natürlich noch Kollagen in meinem Shake. Und tatsächlich aktuell auch noch Glutamin. Das experimentiere ich gerade mit. Warum? Ich habe tatsächlich, man weiß ja so, okay, Glutamin super wichtig fürs Immunsystem. Dann habe ich letztens einen Podcast gehört und da hat eben die Rhonda Patrick, das ist eine amerikanische Influencerin und Wissenschaftlerin, und die hat im Grunde gesagt, seitdem sie Glutamin nimmt, das ist über ein Jahr, ist sie seitdem nicht einmal mehr erkältet gewesen. Da habe ich mir gedacht, ja gut, das probiere ich jetzt aus. Challenge accepted. Jetzt nehme ich es irgendwie 3 Monate und ich bin auf jeden Fall mal nicht erkältet gewesen, aber es ist natürlich auch Sommer, deswegen lassen wir das mal dahingestellt. Aber das sind so Sachen, das probiere ich gerade morgens noch aus. Ja.
Bei Rhodiola Rosea sagt man ja auch, da soll man, also klar, hat eigentlich so einen anstoßenden Effekt, pusht dich ein bisschen, erhöht deine Konzentration, steigert deinen Fokus. Sollte man aber nicht nehmen, wenn man in einem sehr gestressten Zustand ist, weil man dann eigentlich eh schon ein hohes Cortisol-Level hat grundsätzlich und dann bringt dein Rhodiola Rosea eigentlich über die Klippe. Achtest du da drauf? Nimmst du das jeden Tag oder sagst du, okay, jetzt ist eine stressige Phase, jetzt lasse ich das lieber mal weg und setze den Fokus bei Ashwagandha abends, weil das ist zum Beispiel was, was dich ein bisschen runterbringt.
Tatsächlich achte ich da nicht sonderlich drauf. Ich bin ja morgens eigentlich eh immer recht entspannt. Ich würde sagen, entspannt, verklatscht, entspannt. Dementsprechend, ja, nee, habe ich jetzt tatsächlich noch nie drauf. Seitdem ich es nehme, habe ich nicht einmal, also manchmal vergesse ich es einfach. Das passiert mir auch. Aber ich habe noch nie darauf geachtet, es nicht zu nehmen. Ich glaube wahrscheinlich, wenn ich so richtig schlecht geschlafen hätte, dann würde ich es wahrscheinlich mal nicht machen. Das passiert aber zugegebenermaßen nicht so, so super häufig. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass es mir einfach morgens beim in die Gänge kommen hilft. Deswegen, nee, mache ich nicht.
Alles klar. Dann gehst du nach dem Frühstück meistens ins Gym. Was trainierst du da? Oder wo hast du aktuell den Fokus beim Training?
Genau, aktueller Fokus ist generell tatsächlich ein bisschen Haltung. Ich habe eine gar nicht so gute Haltung. Ich habe einen Rundrücken und ein Hohlkreuz. Jetzt nicht irgendwie extrem, aber halt leicht. Und das versuche ich gerade so ein bisschen zu optimieren. Das heißt, ich muss einerseits irgendwie schaffen, dass ich mein Serratus anterior, das ist im Grunde der Muskel, der die Schulterblätter zusammenhält oder am Körper hält, den muss ich direkt trainieren. Da habe ich jetzt spezifische Übungen für. Sieht auch immer ein bisschen bescheuert aus im Fitnessstudio, wenn ich da irgendwie mit 4 oder 5 Kilogramm Hanteln dann so Superman-Übungen mache. Wird natürlich sich auch gerne lustig gemacht, wenn ihr auch im Fitnessstudio seid. Und dann mache ich natürlich auch noch eben was für den unteren Rücken. Gar nicht mal so unbedingt nur gezielt Kraft für den unteren Rücken, sondern ich muss tatsächlich versuchen, um diesen das Hohlkreuz wegzubekommen, muss ich tatsächlich versuchen, meine Bauchmuskeln zu trainieren und meine Po-Muskulatur, also meinen Gluteus. Warum? Weil das sind genau die Muskeln, die jetzt gerade ein bisschen überdehnt sind durch diese Hohlkreuz-Anatomie. Und die muss ich quasi jetzt ein bisschen stärker machen. Und dann sollte sich das eigentlich wieder ein bisschen verbessern. Was da auch interessant ist, dadurch ist auch mein ganzes Becken so ein bisschen nach vorne verschoben. Das nennt man Anterior Pelvic Tilt. Das habe ich auch, logischerweise, was einhergeht, eben auch mit dem Hohlkreuz. Das sollte dadurch dann auch mit der Zeit hoffentlich besser werden. Aber ja, bin ich jetzt auch in der Routine, bin ich tatsächlich jetzt noch nicht so lange. Ich mache 3-mal die Woche Krafttraining, 2-mal die Woche mache ich eher so Cardio, Zone 2. Manchmal, also dann trainiere ich de facto so 5 Tage die Woche, häufig ehrlicherweise auch noch irgendwie einen 6. Tag und mache irgendwie noch irgendwas mit Kettlebells, so Stabilitätsübungen, irgendwie Kettlebell-Swings und was weiß ich. Das heißt eigentlich viele Trainingstage und deswegen ja, habe ich da auch mit der Recovery dann manchmal Probleme. Aber es ist halt einfach diese Routine, die ich morgens gerne habe. Das macht es so ein bisschen schwierig. Einerseits will man die Routine durchziehen, andererseits muss man auch schauen, dass man mal einen Tag vielleicht nichts macht oder 2 Tage oder 3. Ja, genau. Das sind so die Struggles, würde ich sagen.
Okay, spannend. Ich meine, 6-mal die Woche ist ja dann schon ein ordentliches Pensum. Kommst du da noch auf deine Recovery?
Ja, zum Ende der Woche wird es immer schlechter. Ja.
Okay, aber dann kommt ja das Wochenende,
dann kommt das Wochenende und wieder ein bisschen. Genau, dann schläft man einfach eine Stunde länger, dann passt es auch wieder. Aber ja, genau.
Okay. Wenn wir dann in der Routine weitermachen, klar, untertags tut sich dann wahrscheinlich nicht sonderlich viel. Worauf achtest du bei der Ernährung, wenn es um Mittagessen, Abendessen geht? Frühstück haben wir jetzt ja schon mal grob besprochen.
Ja, mittags ist immer ein ganz großer Struggle, weil ich natürlich ständig versage daran, Meal Prep zu machen. Das heißt, dann hockt man immer wieder vor Uber Eats und will sich irgendwas bestellen. Und dann gibt es ja diese 1+1-Angebote, die einen reintreiben in irgendwelche wilden Geschichten. Das heißt, da bestelle ich dann manchmal auch schlechte Sachen, aber ich versuche da eigentlich relativ proteinlastig zu essen, weil ich ja morgens nicht so viel Protein zu mir nehme, dass ich auch irgendwie auf meinen Bedarf am Tag komme und eigentlich Carbs reduziert zu essen. Das klappt dann mal so, ne? Also da kann ich sicher noch viel Optimierung rausholen mit meiner Ernährung, dass da einfach ein bisschen mehr Reglement reinkommt, dass ich vielleicht Meal Prep anfange. Da bin ich noch nicht so gut, einfach aus Zeitmangel und vielleicht auch Faulheit.
Ich wollte gerade sagen, Meal Prep ist am Ende auch was zeitaufwendig ist. Man muss sich halt mal am Abend hinstellen. Idealerweise macht man es am Wochenende schon für 3-4 Tage in die Woche hinein vor, macht dann einfach große Portionen oder macht gleich mal 3 verschiedene Gerichte und friert sich die ein. Ich schaffe das aber auch selber nicht. Deswegen, ich habe die gleichen
Sorgen. Man sagt ja immer aus unternehmerischer Sicht, alles, was man günstiger outsourcen kann, als dass man es selber macht, sollte man outsourcen. Das heißt.
Wenn günstig gesund ist, dann ja.
Genau. Das ist aber immer das Problem, gell? Wenn man dann einkauft. Das ist halt leider häufig nicht so optimal ist. Ne?
Du hast gesagt High Protein. Wo setzt du dein persönliches Proteinziel pro Kilogramm Körpergewicht?
Genau, ich rechne nicht pro Kilogramm Körpergewicht so aus. Ich schaue mir meine Magermasse an. Das sind dann ungefähr zwischen 65 und 70 Kilo. Das nehme ich eigentlich mal 2. Das ist dann mein Optimumziel. Das sind dann eigentlich fast 140 Gramm. Ne? Das ist eine Menge.
Und trotzdem kannst du es ja theoretisch auch dann noch runterrechnen auf Kilogramm pro Körpergewicht und liegst dann wahrscheinlich bei 1,7, 1,8 irgendwas in dem Bereich.
Habe ich nur nicht so im Kopf. Deswegen, genau. Aber ich lande de facto dann am Ende immer zwischen 100 und 140 Gramm. Das ist zumindest an normalen Tagen, genau, am Wochenende ist es dann manchmal auch weniger, einfach weil man halt nicht drüber nachdenkt. Ne? Das heißt, da ist sicherlich auch noch Optimierungspotenzial.
Schaffst du das über die normale Ernährung oder nutzt du auch Proteinshakes, Proteinriegel, einfach Sachen, um mit möglichst wenig Aufwand die Proteinzufuhr nochmal ordentlich zu erhöhen?
Ja, ich habe ja morgens meinen Koffein-Proteinshake. Das ist eigentlich so der Fixe. Manchmal trinke ich dann am Abend noch ein, wenn ich merke, so den ganzen Tag über, ich habe es irgendwie einfach gar nicht auf die Reihe gebracht. Mache ich aber nicht so gerne, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich so viel Proteinshakes trinke, das schlägt mir schon auch auf dem Gastrointestinaltrakt. Schön gesagt. Das merke ich dann schon. Das kann ich nicht dauerhaft machen. Das tut mir einfach nicht gut. Und genauso auch Proteinriegel. Wenn ich die so jeden Tag esse, das merke ich. Also da fühle ich mich einfach nicht gut.
Die allermeisten Proteinriegel, muss man ja auch dazu sagen, die haben zwar theoretisch einen hohen Proteingehalt, aber ansonsten ist es wie ein Mars oder ein Snickers, wo halt einfach ein bisschen Protein mit dabei ist. Also sollte man sich dann schon auch überlegen, ob man sich das auch jeden Tag antun mag. Mein Proteinshake, okay, ist wahrscheinlich ein ähnliches Problem. Da sind auch ein paar Süßungsmittel drin, natürlich kein Zucker per se. Aber ich meine, idealerweise schafft man das alles immer über die Ernährung. Aber wenn man jetzt irgendwo im Bereich von 140 Gramm Protein pro Tag landen will, dann ist das schlichtweg nicht machbar. Also für mich ist es nicht
machbar. Es ist machbar, aber du musst halt einfach unfassbar viel Masse auch zu dir nehmen. Und für jemanden, der sich damit allein schon schwer tut, also ich bin einfach jemand, ich kann nicht so viel auf einmal essen. Und dann fehlt einem einfach auch die Zeit, das über den Tag überhaupt zu schaffen. Man müsste eigentlich ständig snacken. Und ja, wie gesagt, das ist halt auch nicht gut. Also das fühlt sich auch nicht gut an. Dementsprechend ja. Also da, ich glaube, da bin ich einfach pragmatisch und sage, okay, wenn ich über die 100 komme, bin ich happy mit dem Tag und dann passt es auch.
Okay.
Und das überschlägt man halt im Kopf, oder?
Ja. Okay. Jetzt ist der Tag vorbei. Was passiert bei dir am Abend? Schlaf ist ja ein super wichtiges Thema. Wir wissen alle, wenn es um Recovery geht, ist Schlaf eigentlich die Nummer 1. Und zwar nicht nur um Recovery vom Sport, sondern auch vom Tag, mental, dass man energiegeladen den nächsten Tag startet, dass man nicht depressiv wird, dass man keinen Burnout bekommt. Ja, das sind ja eigentlich alles wichtige Faktoren, die man da am Schirm haben sollte.
Ja, genau, man will ja so lange wie möglich im Game dabei bleiben. Das heißt, lieber man ist zwischendurch mal langsamer, aber dafür ist man länger dabei. Ist genauso wie beim Investieren, oder? Deswegen super wichtig. Nee, also abends ist es so, ich komme dann irgendwie 19 Uhr heim, 18 Uhr heim, schaue dann, dass ich eigentlich sofort Abend esse. Wenn ich nicht irgendwie schnell was habe, was ich schon ready habe oder schnell mir zubereiten kann, dann bestelle ich natürlich auch häufig auch mal wieder. Das heißt, da muss es dann einfach schnell gehen, weil ich halt so früh wie möglich noch essen möchte, dass ich halt noch Zeit habe, zwischen Essen und zu Bett geht Zeit, auch noch ein bisschen zu verdauen. Das merke ich extrem, wenn ich das nicht mache, dass ich einfach schlechter Recovery habe. Vor allem die Ruheherzfrequenz in der Nacht höher ist. Und das will ich natürlich vermeiden. Auch die HRV leidet drunter. Das merkt man leider einfach. Das heißt, da achte ich einfach sehr drauf. Ich achte eben auch abends drauf natürlich, dass es irgendwie, ich versuche, dass es halt halbwegs gesund ist. Ne? Also es ist am Ende ähnlich wie mittags. Ich muss halt irgendwie auf die 30, 40 Gramm Protein pro Mahlzeit kommen. Das ist was, worauf ich schaue. Und dass es halt auch irgendwie natürlich ist. Ne? Das heißt, das ist der erste Schritt. Dann geht es auch schon los, dass meine Lampen natürlich irgendwann immer dunkler werden. Das ist super angenehm, finde ich. Und tut mir total gut, dass ich einfach ein bisschen runterkomme. Es ist aber zugegebenermaßen meistens auch noch so, dass ich irgendwie nochmal den Laptop aufmache und nochmal ein, zwei Stunden irgendwie was mache, irgendwie arbeite, zum Beispiel eine Podcast-Episode vorbereite. Das passiert normalerweise immer abends. Genau. Und dann vergeht so ein bisschen der Abend so vor sich hin. Ich versuche dann manchmal noch so ein bisschen Dehnübungen zu machen, weil ich merke, okay, der Tag ist jetzt viel Sitzen gewesen. Das hilft mir ganz gut. Ich mache jetzt aber nicht irgendwie noch Atemübungen oder so. Das sollte ich vielleicht mal anfangen, würde mir vielleicht auch ganz gut tun. Was ich in letzter Zeit noch angefangen habe, was mir echt total hilft abends, ist dann nochmal einmal warm zu duschen. Das habe ich tatsächlich jetzt aus unserer Schlafepisode letztens, wo ich mit dem Dr. Schlott gesprochen habe. Und tatsächlich, seitdem ich das mache, meine Ruheherzfrequenz in der Nacht um 3 Schläge niedriger im Schnitt. Das ist total interessant. Gibt auch noch andere Gründe, woran es liegen könnte, deswegen beobachte ich es jetzt mal weiter. Aber das habe ich angefangen und das hat echt einen riesen Unterschied gemacht. Das heißt, das mache ich dann irgendwie eine Stunde vom Bett gehen, einfach nochmal kurz warm abduschen. Das hilft mir total. Und dann nehme ich natürlich auch noch Supplements. Ich nehme abends immer Ashwagandha, Magnesium L-Treonat und GABA und tatsächlich auch Taurin. Das habe ich mir tatsächlich hier vergessen zu notieren. Warum nehme ich Ashwagandha? Das ist einfach ein Adaptogen, was einem hilft beim Runterkommen, was den Cortisolspiegel nachweislich ein bisschen senkt. Magnesium-L-Treonat, einfach erstmal eine Magnesiumform, die hirnschrankengängig ist. Das heißt, die bringt mich auch runter. Das ist erstmal gut. Und es gibt tatsächlich auch Indizien, dass sie eben auch sich positiv auf diese Serotonin- und Cortisolstoffwechsel auswirkt. Das heißt, da gibt es echt geile Daten dahinter. Das fand ich ganz spannend. Deswegen habe ich mir jetzt mal längere Zeit für diese Form entschieden und nicht für Bisglycinat, wo L-Treonat natürlich ein ganzes Stück teurer ist. GABA nehme ich aktuell wirklich direkt, eben weil ich da diesen Mangel hatte. Das plane ich aber eigentlich irgendwann dann auch wieder abzusetzen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe es jetzt langsam wieder unter Kontrolle. Nehme ich aber aktuell 500 Milligramm jeden Abend. Genau, und dann Taurin ist interessanterweise gar nicht irgendwie jetzt wegen Longevity und weil jetzt irgendwie Mäuse deswegen länger gelebt haben. Ich nehme auch nur 1 Gramm und ich nehme das, weil es tatsächlich so ist, dass Taurin die Empfänglichkeit von den Rezeptoren im Hirn für GABA ein bisschen optimiert. Also ein bisschen wild, bisschen wilde Biochemie. Bin mir auch nicht sicher, ob es jetzt wirklich funktioniert. Aber ich habe es jetzt einfach mal dazu genommen, dass das GABA-Präparat auch wirklich gut wirkt. Kann ich jetzt nicht sagen, ob es jetzt ohne das Taurin schlechter wäre. Muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich nicht messen. Aber das ist der Grund.
Ich meine, kannst du in einem halben Jahr nochmal eine Metabolomics-Analyse machen und einfach checken, wie sich GABA, Cortisol und Serotonin entwickelt haben und ob die KI immer noch sagt, dass du auf eine Nebenniereninsuffizienz zusteuerst.
Also wenn dann mein GABA immer noch schlecht ist, dann fresse ich einen Besen, weil ich das jetzt jeden Tag gefuttert habe.
Dann liegt es an der Analyse.
Dann muss ich schimpfen. Aber also das muss ich auf jeden Fall alles nochmal nachprüfen dann, ganz klar. Ja.
Wie verfährst du mit Blaulichtbrillen? Ist das was, also Blaulichtfilterbrillen, ist das was du nutzt?
Ja, nehme ich auch. Nehme ich eigentlich täglich. Manchmal vergisst man es einfach. Ganz realistisch gesagt, aber schon eher täglich. Natürlich insbesondere, wenn ich noch am Laptop sitze abends. Dann macht das schon nochmal einen Impact. Auch wenn man das Licht schon gedimmt hat, es ist immer noch ein krasser Unterschied. Und vor allem, wenn man halt nochmal auf den Screen starrt, dann macht die Brille halt schon nochmal einen Unterschied. Also ich merke das schon auch, dass es mir hilft, einfach runterzukommen, beziehungsweise einfach nicht mehr so aktiviert zu sein. Andersrum, genau.
Auf jeden Fall mal eine sehr ausführliche und umfangreiche Abendroutine, sage ich jetzt mal. Ja. Und jetzt sind wir noch gar nicht im Bett.
Sind wir noch gar nicht im Bett, das stimmt natürlich auch.
Worauf achtest du beim Schlaf selber?
Das
also
stimmt.
Klar, da gibt es natürlich die ganzen Basics, oder man will irgendwie schauen, dass man eine kühle Temperatur hat,
genau.
Was man nicht immer in der eigenen Hand hat, außer man
ja,
hat
das kühl, das
ein
ist,
sehr
das ist
dichtes
unmöglich.
Zimmer und hat irgendwie so eine Art, so ein Filter oder so ein externes Kühlgerät. Klimaanlage ist ja bei uns gar nicht so gängig, dass man das in den Wohnungen hat. Das ist im Süden, in Spanien und Portugal ein bisschen was anderes. Dafür gibt es da keine Heizung.
Genau.
Aber genau, was ist da so dein Schwerpunkt?
Genau, also kühl, das kann ich nicht wirklich. Ich hab auch keine Aircondition oder so drin. Ich will natürlich jetzt unbedingt so ein 8-Sleep kaufen, seitdem wir da, das haben wir letztes Mal erzählt, seitdem wir da auf dem Flowfest uns draufgelegt haben, bin ich natürlich enorm gehypt. Aber die 5.000 Euro, die tun mir auch weh.
7.000 in der Maximalvariante.
Oder genau, das wären dann 7.000. Ja gut, ich würde wahrscheinlich nur die 5.500 Variante nehmen, aber gut, ist halt auch enorm. Ne? Also ist wirklich, wirklich krass und da ist ja noch nicht mal die Matratze dabei, die muss ich auch noch kaufen.
Ja.
Das heißt, das wird wild. Also mal schauen, ob ich das mache. Es ist aktuell eigentlich einfach so, ich schaue einfach, dass ich immer möglichst zur gleichen Zeit ins Bett komme. Das ist meistens so, dass ich irgendwie so 21:45, 22:10, 22:30, dann im Bett liege. Dann lese ich einfach noch ein bisschen was. Das ist tatsächlich auch was ich erst seit 2 Monaten wieder intensiver mache. Davor habe ich immer Hörbuch gehört, weil ich einfach so faul war. Aber das Lesen, habe ich direkt gemerkt, hat wirklich direkten Impact auf meinen Schlaf und meine Recovery gehabt. Das war wirklich innerhalb von 3 Wochen, war das ein signifikanter Biomarker, ein Whoop. War super interessant. Und ich habe wirklich direkt gemerkt, dass ich auch, dass ich einfach irgendwie besser runterkomme, besser auf andere Gedanken komme. Weil sonst hat man das ja gerne schnell mal, dass man abends im Bett liegt und denkt man noch über 10 Sachen nach, die man noch machen will und die man sich dann irgendwie noch aufschreiben will. Ich habe das manchmal. Das nennt man ja Gedankenkarussell. Und das habe ich dann irgendwie gar nicht. Und das ist echt ganz geil. Und man bildet sich auch noch weiter. Das ist auch noch ganz cool. Genau. Das heißt, konstante Schlafenszeit. Ich lese dann. Es ist wichtig, dass irgendwie dunkel ist, also ich habe so eine Blende, dass auch morgens nicht das Licht reinkommt, insbesondere im Sommer natürlich relevant. Und dann, ja.
Gibt es noch ein paar spannende Whoop-Insights?
Da kommen wir auch noch so.
Du nutzt das ja schon sehr, sehr lange.
Und ich nutze mittlerweile auch noch Oropax.
Okay.
Bin ich auch noch recht krass, aber die fallen mir nachts dann immer wieder raus. Aber prinzipiell nutze ich die.
Ist auch vor allem nur praktisch, wenn man halt viel auf dem Rücken schläft. Oder wenn man auf der Seite schläft, ist das, glaube ich, gar nicht so fein.
Nee, das
je
ist
nachdem,
komisch,
was man für eine Ohrmuschelanatomie hat, sage ich jetzt mal, ist es auch einfach unangenehm.
Ja, genau, man liegt dann drauf und es ist sogar eher laut, weil du halt ständig diesen Schaumstoff berührst, irgendwie im Kissen. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es für Seitenschläfer gar nicht so ein Thema ist. Aber für mich ist es total angenehm, weil ich schlafe wirklich wie so eine Mumie. Also das ist gar kein Problem.
Okay. Genau. Wunderbar. Was sind noch so ein paar spannende Whoop-Nuggets?
Ja, tatsächlich, was ich niemals gedacht hätte, ich habe immer meine Freundin geschimpft, dass ich immer viel besser schlafe, wenn sie nicht da ist.
Das ist Blödsinn.
Das ist natürlich totaler Blödsinn. Das ist genau andersrum. Ich schlafe wirklich, also das ist wirklich das Signifikanteste, was ich in meinem Whoop habe. Wenn die neben mir schläft, schlafe ich gut. Das ist total interessant und ich habe eine viel bessere Recovery. Also Shoutout. Was auch total hilft, ist tatsächlich einfach die regelmäßigen Schlafenszeiten, die Schlafroutine. Lesen im Bett, habe ich gerade schon erwähnt, auch super gut. Ashwagandha, auch super signifikant. Interessanterweise auch Koffein, aber wahrscheinlich, weil ich es halt immer vormittags mache, also das heißt nicht so spät am Tag, und es mich da halt aktiviert, das heißt irgendwie den natürlichen Rhythmus so ein bisschen unterstützt. Ich denke, wenn ich es jetzt anfangen würde, mal jeden Tag irgendwie um 15 Uhr zu machen, wäre dieser Biomarker ganz anders. Aber das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich ja nicht blöd bin und es mache. Also mache ich natürlich nicht mehr. Und was ich jetzt kürzlich getestet habe, ist tatsächlich ein Supplement, das haben wir jetzt natürlich vorhin auch noch vergessen. Das ist so ein Probiotikum, was Butyratproduktion im Darm anregt. Und interessanterweise, ich habe das einfach nochmal angefangen zu nehmen, interessanterweise auch super signifikanter Biomarker, dass wenn ich das nehme, und das nehme ich wirklich immer nur mal so on und off, dass ich irgendwie besser schlafe dann. Keine Ahnung.
Spannend, das muss ich vielleicht dann mal längerfristig anschauen.
Ja, ich meine, ich mache das mache ich jetzt tatsächlich schon so 4 Monate.
Okay.
So on-off. Ich sogar schon ein bisschen länger. Und der Biomarker, der bleibt. Also das ist total interessant. Also mal sehen, wie sich das entwickelt. Also vielleicht muss ich das echt dauerhaft nehmen. Genau, und was sind meine Top-Recovery-Killer? Alkohol, ganz klar. Das zerstört mich komplett. Das sind -15%, 14% im Schnitt. Und da sind natürlich auch so Tage dabei, wo man mal irgendwie nur ein Bier trinkt. Also das heißt, schon recht eindeutig. Flugreisen, das ist was auch gerade in den letzten Monaten bei mir super relevant war. Ich merke auch selbst, wenn ich im Flug irgendwie 3 Stunden geschlafen habe, am nächsten Tag bin ich trotzdem komplett hinüber. Also Das ist wirklich was, das nimmt einen irgendwie richtig mit. Oder zumindest in meinem Fall. Und auch interessant, aber irgendwie auch logisch, wenn ich abends Rückenschmerzen habe vom ganzen Sitzen und mich irgendwie nicht noch gedehnt habe oder so, das einfach vergessen habe oder vielleicht die Freundin mich nicht massiert hat, dann habe ich auch deutlich schlechtere Recovery. Ja.
Was ich mir jetzt gerade so denke, bei diesen WUB-Daten, man hat ja manchmal so Tage, wo man die Supplements vergisst. Einfach wahrscheinlich, weil man viel zu tun hat, weil man vielleicht deutlich gestresster in den Tag startet, dass man da am Abend dann eine schlechtere Recovery hat, würde mir irgendwie logisch erscheinen. Vielleicht ist der Confounder darin dann einfach der, dass du halt an Tagen, wo du eh gestresster bist und per se schon mal eine schlechte Recovery hast, wenn du einen Workload hast, wo du halt dann deine Supplements vergisst, vielleicht entstehen dadurch dann auch einige Zusammenhänge.
Das kann total sein. Wir werden es nicht wissen. Das ist so
eine Sache, die mir jetzt gerade eingefallen ist.
Die Hypothese habe ich natürlich auch, insbesondere bei den Supplements, weil ich mir häufig so denke, oh gut, bei Ashwagandha denke ich mir so, okay, das ist irgendwie logisch. Bei diesem Butyratprodukt ist es halt so komisch, weil ich das wirklich so on und off seit mehreren Monaten nehme und sich dieser Biomarker halt hält. Ne? Und ich bereite ja am Anfang der Woche oder beziehungsweise am Sonntag immer meine Supplements vor und denke ja dann nicht mehr drüber nach. Das heißt, wenn ich es vergesse, dann vergesse ich es halt irgendwie random mal. Ne? Also es ist nicht so, dass ich es dann gezielt irgendwie mir noch schnell aus dem Döschen hole. Und das passiert natürlich nur, wenn ich einen guten Tag habe, weil ich dann irgendwie dran denke. Nee, es ist eben so, das ist ja wirklich strukturiert und deswegen, ja, es ist schon interessant. Aber ja, es ist auf jeden Fall, das kann absolut sein. Gestern habe ich zum Beispiel meine Abendsupplements vergessen, was natürlich ganz traurig war.
Hattest du heute schlechtere Recovery?
Und tatsächlich hatte ich heute eine schlechtere Recovery, deutlich sogar. Und ich hatte auch eine viel höhere Ruheherzfrequenz. Obwohl ich gestern mich sogar noch abends warm abgeduscht habe. Also vielleicht.
Deswegen, wie man es machen sollte, heute nicht ins Gym gegangen in der Früh.
Genau.
Auf den Körper gehört.
Genau, das war aber ohnehin geplant. Aber
extra Recovery für Max.
Genau, extra Recovery für Max. So was.
Gut. Jetzt schläft der Max, dann wird es wieder morgen und die Routine startet vom 9. Ich mache jetzt nochmal so eine kleine Zusammenfassung, weil wir wirklich viel geredet haben.
Ja.
Und zwar erster Schritt. Messen machen, alles fängt immer mit Messen an. Du machst Blutuntersuchungen, du machst Metabolomics, du machst einen Proteomics-Test, du machst bei Blutuntersuchungen sicher auch mal den ein oder anderen NAD-Plus-Test, was ja auch noch eine Rolle spielt.
Stimmt.
Das haben wir jetzt am Anfang gar nicht erwähnt.
Ja.
Macht halt vor allem Sinn, wenn man ja auch NAD-Booster nimmt, dass man das alles auch einfach mal checkt. Und du hast deine Wearables. Viele, viele Daten, die deine Supplement-Routine steuern, deine Trainingsroutine steuern, auch so ein bisschen steuern, wann du zu Bett gehst, was du vor dem Schlafengehen machst, was du am Abend machst. In der Früh aufstehen, direkt aufstehen, ohne aufs Snooze zu drücken. Einfach mal ganz smart das Cortisol
richtig
hochballern,
naja.
um den Kickstart in den Tag zu haben. Dann ein paar Elektrolyte im Wasser, nicht immer, manchmal auch nur Wasser, aber wichtig ist einfach Flüssigkeit, hydrieren, damit man höheres Blutvolumen auch hat, was den Körper dann am Ende des Tages auch besser versorgen kann, dann geht es meistens ins Gym, wenn die Recovery gepasst hat. So sollte man es ja eigentlich auch machen. Also nicht, wenn man eine schlechte HRV hat oder eine höhere Ruheherzfrequenz hat oder sich allgemein einfach nicht fit fühlt, sich dann, wenn man nicht gerade, also besonders wenn man Profisportler ist, sollte man es nicht machen, aber auch als Alltags- oder Hobbysportler sollte man es nicht machen, wenn da sollte man sich einfach die Pause gönnen, deswegen wird man keinen Trainingsrückschritt haben und das ist einfach sehr viel smarter, als ein Dickkopf zu sein und zu sagen, ich gehe jetzt trotzdem.
Kurze Anekdote dazu, total spannend. Es ist tatsächlich so, das ist auch habe ich letztens im Podcast vom Whoop-CEO gehört. Die haben ja auch so Leute wie Michael Phelps bei Whoop quasi gesigned oder auch Cristiano Ronaldo. Und es ist so, dass das Beeindruckende Michael Phelps ist eigentlich auch, dass der so instant immer in den Recovery-Modus kommt. Der schafft es wirklich nach dem Sport, sich sofort runterzubringen, die Ruheherzfrequenz auch wieder extrem runterzubringen. Und dann sofort in den Körper in so einen Recovery-Mode zu bringen. Und das ist halt super relevant. Und das heißt, man muss echt schauen, dass die Recovery passt. Das ist die halbe Miete. Also du kannst super viel Sport machen, aber wenn du dich halt overtrainst, dann wird dir der Sport halt ein Drittel bringen, wenn überhaupt. Ne? Das heißt, die Recovery dazwischen. Das ist das, was die Sportler durchgespielt haben. Und,
die Zeit,
und viele
wo wir
Alltagssportler
sitzen.
Halt nicht, muss man ehrlich sagen, und viele Manager.
Ja. Genau, weil genau das ist ja das Problem, oder? Man hat ja auch Stress, vielleicht nicht körperlichen Stress, aber wenn du halt den ganzen Tag im Büro sitzt, viele Entscheidungen treffen musst und am Ende auch mental beansprucht bist, ist deine Recovery halt trotzdem schlecht. Und wenn du dann noch laufen gehst, dann noch am Abend einen Halbmarathon laufst, weil du denkst, das muss jetzt einfach sein und ich muss meine Trainingsroutine aufrechterhalten. Wir können es nicht oft genug sagen, das ist dumm, wenn man das uninformiert macht und wenn man da nicht auf sich achtet, weil das ist langfristig einfach nur schlecht. Das ist auch nichts, wo man sich gegenseitig auf die Schulter klopfen sollte, dass man es vielleicht trotz einem schlechten oder langsamen Start am Morgen trotzdem noch ins Training geschafft hat, ist einfach nicht immer smart. So viel dazu. Ansonsten ist es
der Rant ist zu Ende.
Der Rant ist zu Ende. Ansonsten ist, genau, beim Training hast du gesagt, setzt du aktuell einen großen Fokus auf Krafttraining. Krafttraining ist sehr relevant. Machst auch zweimal die Woche Cardio. Ist, glaube ich, ein ganz guter Mix, je nachdem, wo man halt den Schwerpunkt setzen möchte. Und dann geht's weiter mit untertags. Du schaust auf deine Ernährung. Mittags ist nicht immer einfach. Am Abend einfach die letzte Mahlzeit nicht zu spät. Lichtsetting ist für dich ein großes Thema zu Hause. Einfach, dass man in der Früh recht helles Licht hat, wo man dann auch recht kühles Licht, das heißt niedrige Kelvin, also so im Bereich von 2000 bis 3000 Kelvin, glaube ich. Das ist ja die Lichttemperatur. Wenn es mich jetzt nicht täuscht, und je höher, desto gelber ist praktisch das Licht.
Ja, genau.
Und das ist dann wiederum besser für den Abend. Also da hat man dann irgendwas im Bereich von 5000 bis 6000 Kelvin von der Lichttemperatur bei den Lampen. Und das ist ganz gut für Herunterkommen, für Schlaf, hat einen geringen Blaulichtanteil. Deswegen nimmst du auch eine Blaulichtfilterbrille an den meisten Tagen der Woche, einfach um auch spät noch was machen zu können, spät noch arbeiten zu können oder einfach so mal vielleicht einen Film oder so zu schauen. Ich meine, das ist am Anfang vielleicht einfach ungewohnt, weil Blaulichtfilterbrille ist nicht gleich Blaulichtfilterbrille. Es gibt nämlich solche, die haben nur so 20% Filter, die haben praktisch helle Gläser, also fast durchsichtige Gläser mit einem sehr, sehr leichten Gelbstich. Die sind nicht sonderlich nützlich, sondern wenn es was bringt, dann bringt es ein 100%iger Filter und der ist halt auch knallorange und da dauert es halt auch ein bisschen.
Oder fast schon rot eher. Ne?
Oder fast schon rot. Ja. Und da dauert es ein bisschen, bis sich die Augen dann auch gewöhnen dran. Also wenn man am Anfang 5 Minuten eine Serie schaut, ist es komisch, aber nach den 5 Minuten hat man sich ganz gut gewöhnt und es ist auch kein großes Problem mehr, sage ich jetzt mal. Genau, ansonsten Supplements spielen auch eine große Rolle. Das haben wir auch durchbesprochen. Schwerpunkt am Morgen und ein Schwerpunkt am Abend. In der Früh geht es einfach um die ganzen Basics, dass man die auffüllt, dass du gut in den Tag startest mit Rhodiola Rosea, mit Dingen, die dich ein bisschen pushen, aktivieren. Und am Abend geht es ganz klassisch ums Runterkommen. Ich meine, da spielt Ashwagandha eine Rolle, Magnesium-L-Treonat eine Rolle und einfach alles Mikronährstoffe, die diese Recovery fördern. Habe ich deiner Meinung nach noch was vergessen?
Nee, ich glaube, das Einzige, was halt, glaube ich, aus meiner Sicht super wichtig ist, auch gerade bei den Supplements, man sollte halt immer einen Grund haben, warum man was nimmt. Also es sollte nicht einfach so sein, ja, das hat jetzt irgendjemand gesagt, ich nehme das jetzt, außer jetzt vielleicht bei dem L-Glutamin, wo ich jetzt einfach
ich mal... Ich wollte gerade sagen, Ronda Patrick, L-Glutamin.
Ich habe natürlich gleich schlechtes Vorbild hier gemacht, aber ich meine, jedes Supplement hat irgendwie einen Grund und das hat eine Daseinsberechtigung in der Routine, die auch wirklich irgendwie datenbasiert ist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man nicht anfängt, immer alles random dann sich zu kaufen und zu probieren und so nach Gefühl zu arbeiten. Weil wir haben es ja auch gelernt, ich habe gedacht, ich schlafe ohne Partner im Bett besser, dabei schlafe ich genau anders, ist genau andersrum gewesen. Es sind so Sachen, Gefühle sind trügerisch, Gefühle sind meistens falsch. Man muss das Ganze irgendwie auf irgendwas basieren, auf irgendeiner Wahrheit beruhen lassen, die tatsächlich messbar ist. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich irgendwie, worauf meine Routine halt auch basiert.
Ja. Und am Ende sollte man auch nur Sachen messen, die man an denen man dann auch was ansetzen kann. Also wenn du 300 Biomarker misst und du machst aber dann nur, du beruhst deine Entscheidungen nur auf 5 davon, dann kannst du die restlichen 295 auch einfach sparen. Also ich finde es immer sehr, sehr wichtig.
Aber das Problem ist natürlich, wenn du dann die anderen, dann entdeckst du halt manche Dinge einfach nicht. Ne? Also es ist genauso wie bei dem Metabolomie-Profil. Das war ja eher so zufällig, dass wir das mal gemacht haben. Ich hätte niemals so ein breites Profil gemacht von meinen Hormonen. Und dann war es auf einmal da und dann habe ich halt was entdeckt. Ne?
Aber trotzdem hast du das Profil ja gemacht, weil du darauf dann am Ende eine Aktion basieren wolltest.
Klar.
Du hast es ja mit der Intention gemacht, dass du die Daten am Ende dann nutzen willst, sich jetzt einfach nur eine Analyse zu machen, wenn man am Ende erstens nicht mit den Daten umgehen kann, aber da kann halt KI oder ein Coach oder ein Therapeut oder ein Arzt mittlerweile sehr gut weiterhelfen. Man sollte diese Analysen halt auch nur machen, wenn man dann am Ende auch bereit ist,
was zu
ändern. Also Vitamin D messen ist gut und recht, aber wenn man am Ende keine Bereitschaft hat, ein Vitamin D-Supplement zu messen, dann finde ich es einfach ein bisschen unnötig. Dann weiß man zwar, okay, mein Spiegel ist jetzt vielleicht bei 20, Ja. Aber wenn ich dann am Ende nichts ändern will, hätte man sich das dann vielleicht auch sparen können. Deswegen ist dieses Zusammenspiel halt wichtig. Commitment. Messen und am Ende halt dann nur, genau, ein Commitment, um auch mit den Daten zu arbeiten und halt auch nur das messen, was man am Ende auch nutzen kann und ja. will.
Voll.
Genau. Hast du noch was am Horizont, was deine Routine betrifft, wo du sagst, okay, das ist jetzt der neueste Hot Shit, den möchtest du unbedingt mal testen, weil du glaubst, dass es für dich einen guten Effekt hat. Worauf?
Ja, also ich habe natürlich schon Ideen. Und zwar gibt es dann natürlich jetzt dieser ganze Peptid-Hype, oder? Also ich glaube, haben viele vielleicht schon mal was von gehört. Es ist ja auch so, dass das Semaglutid bzw. diese ganzen Abnehmpräparate ja auch Peptide sind. Und da habe ich auch weitere Peptide entdeckt, die natürlich interessant sein könnten. Und insbesondere für mich eins entdeckt, was, glaube ich, sehr interessant sein könnte, insbesondere für meine Stressachse, also meine Stresshormonachse, meine Darm-Hirnachse noch zusätzlich und auch für meine Regeneration unter der Woche. Und dieses Peptid heißt BPC-157. Catchy Name. Am Ende des Tages hilft es einfach so ein bisschen, ist es wie so ein bisschen so ein Bauleiter. Das heißt, es hilft dem Körper zu bestimmen, wo setze ich mit meinen Regenerationskapazitäten an. Also und er hilft quasi, diese Aufgaben zu delegieren und zu verteilen. Ganz, ganz einfach gesagt. Das heißt, man hat irgendwo einen Muskel, der regeneriert werden muss oder irgendwie vielleicht auch, dass die Hormonausschüttung wieder sauber funktioniert. Und dann werden tatsächlich vielleicht auch sogar neue Gefäße gebildet mit der Zeit. Und es hilft dem Körper wirklich, die Ressourcen dorthin zu bringen, wo sie halt sein sollen. Und das ist ganz interessant. Gibt tatsächlich aber auch datentechnisch noch nicht so viel. Es gibt ein paar initiale Humanstudien. Noch nichts wirklich, wirklich Brauchbares, weil es natürlich auch nicht patentierbar ist. Das heißt, es gibt nicht wirklich jemanden, der ein Interesse daran hat. Super einfaches Präparat am Ende. Aber die Daten, von denen man so hört, sind sehr vielversprechend. Und es gibt viele Leute, die das mittlerweile machen. Das heißt, werde ich wahrscheinlich mal super experimentell, aber ich werde das jetzt mal probieren für ein paar Wochen. Einfach mal zu gucken, okay, merke ich da einen krassen Impact.
Ja, BPC-157, muss man noch dazu sagen, ist nur off-label verfügbar, hat auch keine Zulassung in der EU. Als Arzt hat man einen Zugang dazu. Deswegen kann man es dann auch testen, muss man dazu sagen. Wo kommt das her? Das wird in Amerika, glaube ich, gar nicht so wenig genutzt. Also ja, es gibt wenige Daten, aber es ist eigentlich eine recht große Feldstudie, die gerade passiert. Einfach weil es halt bei Sportlern sehr populär ist. Ursprünglich hat man es nämlich untersucht für Regeneration bei Knorpel, Knochen, Sehnen, Bändern, Verletzungen. Also alles, was den Bewegungsapparat betrifft, um einfach da schneller zu heilen, schneller zu regenerieren. Vor allem nach, was weiß ich, einem Kreuzbandriss zum Beispiel oder nach einer Sprunggelenksverletzung. Das ist natürlich, wenn man da am Ende einen Monat an Recovery, an frühere Einsatzfähigkeit rausholt, ist das ja unfassbar viel wert in dem Profisportbereich. Und jetzt hat es das Ganze auch in den Normalo-Bereich, in den Everyday-Joe-Bereich geschafft.
Ja.
Und deswegen ist es auch bei uns angekommen. Aber wie gesagt,
muss man noch nicht so
weithin bekannt. Also wahrscheinlich eines der bekanntesten Peptide, ja.
Würde ich schon sagen.
Aber Peptide per se sind noch nicht so in Longevity-Routinen angekommen. Einfach weil der Zugang sehr, sehr beschränkt ist und man das nur unter ärztlicher Aufsicht oder halt, wenn man selber Arzt ist, in Eigenregie machen kann.
Genau. So ist das. Nee, sonst erstmal noch nichts, was wirklich jetzt auf der Instant-Pipeline ist. Ich werde tatsächlich jetzt aber bald mal wieder ein Retesting machen, einfach um zu sehen, wo stehe ich. Das wird wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Monaten sein. Ja.
Wunderbar. Max, vielen Dank für die vielen Insights in deine Routine. Wenn es Fragen dazu gibt, dann dürfen sich die Leute auch wie immer melden. Ja, podcast@beyondlifespan.de oder auf Spotify kommentieren, auf Apple Podcast kommentieren. Ich schaue mir die Kommentare immer an. Wenn es was ganz Konkretes zu Max' Routine ist, leite ich das natürlich weiter. Und der Max wird dann persönlich antworten. Und ansonsten, ja, freuen wir uns auf die nächste Folge, wo wir dann vielleicht auch mal über meine Routine ein bisschen genauer sprechen. Die ist nicht ganz so umfangreich. Die ist manchmal in vielerlei Hinsicht ein bisschen pragmatischer, würde ich sagen. Aber bin ich schon sehr gespannt und freue ich mich auch sehr drauf. Deswegen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.